Ihr Lieben, KI ist wirklich überall und wird zunehmend auch autonomer. Also wir steuern eigentlich gar nicht mehr wirklich die KI, sondern es kommt mir zumindest immer weiter so vor, als würde KI sich selbst steuern. Und das führt irgendwie unweigerlich zu dieser Frage, wo bleiben wir da eigentlich als Mensch? Und was macht das eigentlich bei uns, also in unserem Gehirn, mit uns Menschen, wenn KI immer mehr selbstständige Tätigkeiten übernimmt und wir vielleicht so ein bisschen auch auf der Strecke bleiben? Darüber möchte ich heute sprechen mit einem Neurowissenschaftler, Autor und Speaker, mit Benjamin Banghezzi. Benjamin ist zu Gast, er war bei Amazon, er war bei Google, er war beim Weltwirtschaftsforum, eigentlich überall, wo man so gewesen sein soll, hat einen tiefen Einblick auch bekommen in die KI-Struktur von den Hyperscalern in den USA. Und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist und mit mir darüber spricht, wo wir eigentlich als Menschen bleiben in dieser ganzen extrem schnellen Entwicklung. Ich bin Max Mundhenke, ihr hört Kollegin KI. Hallo Benjamin.
Freut mich sehr, dankeschön.
Ben, wie nimmst du das gerade wahr? Hast du schon Agenten, die für dich deine Keynotes vorbereiten und so weiter und wo du eigentlich dich nur noch zurücklehnen kannst und KI erledigt alles für dich?
Das ist schon wieder beim wichtigsten Punkt. Die Slides, ja, also definitiv, da habe ich gar keine Lust, die selbst zu machen. Das geht für mich ein paar Sekunden. Da habe ich tauche immer mit neuen Slides auf. Ich habe ja im Jahr sicher 30, 40 mehr Speeches und habe immer neue Slides dabei. Das habe ich nicht selbst gebaut, das machen meine KI-Agenten für mich. Also das ist schon mal sicherlich etwas, was extrem viel Zeit mir abnimmt. Die Storyline aber, was ich sage, wie ich sage, die Gesprächsbögen, die Bezüge zu eigenen Geschichten, eigenen Fehlern, die ich dann auf der Bühne präsentiere, das lasse ich in meiner Hand. Wieso? Weil mir das Spaß macht, weil mich das einzigartig macht und das authentisch ist. Das gleiche bei meinem Buch. Die deutsche Fassung von Nie wieder sinnlos wurde in der Schweiz ja ein Bestseller. Alles von Hand geschrieben, ist auch noch aus der Vor-KI-Zeit. Die englische Übersetzung, der Verlag wollte irgendwie 10.000 Euro dafür. ChatGPT kostet 20 im Monat, da kannst du dir mal denken, was ich gemacht habe. Und von dem her, ich glaube, das ist ganz fundamental für mich auch, dass die Sachen, wo du keine Lust drauf hast, unbedingt alles abdelegieren an die KI und Zeit zurückkriegen. Mhm. Aber die Sachen, wo du glaubst, hey, da ist meine Emotionalität drin, da ist meine Geschichte drin, meine authentische Natur, das niemals abdelegieren. Weil sonst gibt man etwas sehr Wichtiges weg. Das ist wie wenn man ChatGPT-Texte copy-pastet und das irgendwie ein Geburtstagsgedicht an den Großvater mit ChatGPT schreibt und einfach schickt. Da fehlt was im Herzen. Und das ist für mich, ich bin auf der einen Seite ein super KI-Freund. Ich freue mich unglaublich, was wir machen können mit dem. Gerade in der Medizin, Krebsforschung und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch sehe ich ein Risiko, dass diese authentische Struktur der Gesellschaft daran zerbricht. Und da müssen wir bewusst entgegenwirken. In einem Satz, worauf du keinen Bock hast, lass die KI machen, was dir im Herzen wichtig ist, nutz die freie Zeit, voller Fokus darauf.
Sehr schön. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen. Ich würde erstmal ganz praktisch fragen, mit welchem Tool machst du denn deine Slides? Weil ich habe so die Erfahrung, dass ich natürlich inhaltlich mit KI relativ gut zusammenarbeiten kann, um zu wissen, wie ist so der rote Faden, ja, was für Gags kann ich wo einbauen und so weiter. Aber beim eigentlichen Designen habe ich tatsächlich noch nicht wirklich die KI gefunden, die mir hilft, meine Slides zu machen. Vielleicht geht das vielen Zuhörerinnen hier auch so. Kannst du einmal Tipps geben, was du da verwendest?
Also wenn du meine Speeches siehst, ich habe ja sehr, also ich spreche extrem frei. Ich habe ja nie Notizen. Das heißt, also meine Bilder sind aber auch meistens so Renaissance-Gemälde. Das sind auch wirklich schöne Bilder. Also ich habe einfach qualitativ hochwertige oder Animationen. Die habe ich teils mit Sora früher gemacht, jetzt mittlerweile halt mit Midjourney. Teils nutze ich Claude und frage Claude, hey, schreib mir den optimalen Midjourney-Prompt, den ich dann in Midjourney nutze, um mir die Bilder zu geben. Aber ich habe meistens wenig Text auf den Slides. Und dann ist ganz einfach so Renaissance-Gemälde, so ganz schöne, so futuristische, hochaufgelöste. Und das kann halt mit KI, kannst du halt unglaublich toll machen. Und sie sehen halt nicht aus wie KI. Das ist halt auch mal das Coole. Ja.
Sehr cool, okay, vielen Dank. Also
und noch ein Tipp, noch ein Tipp an alle anderen Speaker oder Präsentierenden, die jetzt hier zuhören. Slides mit weniger Text drauf sind viel stärker als Slides mit viel Text drauf, weil viel Text auf den Slides ist eine Ausrede, dass der Fokus weg von dir als Mensch geht und hin zu den Slides. Wenig auf den Slides, viel Fokus bei dir, zwingt dich als Speakende, als Speaker, wirklich aufzublühen, was du eigentlich sagen willst. Und da ist immer weniger mehr. Also lieber weniger Slides, wenig Text und dafür aus dir heraus vortragen, als dich hinter Slides verstecken.
Das war das gratis Speaker-Coaching in Kollegin Kai.
Genau, das gratis, genau.
Danke dir, Ben. Jetzt hast du schon eine Sache angesprochen, die bei mir geht das Herz auf, wenn du das sagst. Ne? Also klar, wir sollen individuell nutzen, wir sollen KI individuell nutzen und vor allem für die Dinge, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben. Jetzt ist die Realität in Unternehmen ja häufig eine andere. Also ich erlebe es immer wieder, dass quasi Workstreams vorgegeben werden, dass Prompt-Bibliotheken entstehen, dass es heißt, hey, pass auf, du kannst das ganze Organisatorische jetzt eigentlich mehr oder weniger mit einer KI machen und dich mehr um das Kreative kümmern. Das Problem ist, dass nicht jeder Bock darauf hat, auch das Organisatorische abzugeben und sich ums Kreative zu kümmern. Ich erlebe das immer wieder auch in Workshops, dass Leute sagen, boah, ich habe eigentlich irgendwie viel mehr Bock drauf zu sortieren und irgendwie mir ein Big Picture von irgendwas anzueignen. Und alles, was dann irgendwie Interpretation ist, was Kreativität angeht, das könnte doch eigentlich KI machen. Und so Slides fürs Marketing beispielsweise vorzubereiten. Wie siehst du gerade so ein bisschen die Transformation auch in Unternehmen dahingehend und vor allem, was die Einführung von KI in Unternehmen angeht?
Und das ist super toll. Also jetzt bin ich on fire hier. Jetzt habe ich Freude. Also, das ist mir ganz wichtig, weil, wie gesagt, es ist ganz wichtig, mal meinen Background zu verstehen. Ich komme aus der Neurowissenschaft und Psychologie und habe mich dann in die Welt der Maschinen verliebt und heute bringe ich die beiden zusammen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich da immer für beide Seiten argumentiere. Und in meiner Erfahrung und auch wenn man sich die Studienlage anschaut, haben Menschen ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Gewisse Menschen, die sind eher strukturiert und die brauchen Ordnung, so High Conscientiousness zum Beispiel auf der Big Five Scale. Dann hast du aber andere Menschen, die sind eher Freestyle, sind gerne experimentell, sind sehr offen für Neues. Und diese Typen sagen sehr gut voraus, wie Menschen mit KI umgehen möchten. Die Freestyler, die Offenen, die möchten lieber KI, um den ganzen Kram zur Seite zu räumen, dass sie in ihrer Kreativität aufblühen können. Die Menschen, die sehr strukturorientiert sind, die möchten gerne immer noch die Struktur haben, die Kontrolle nicht an die Maschinen abgeben, sondern die gezielt einsetzen, eben zum Beispiel auf die Marketing-Slides. Und ich glaube, eine Unternehmenstransformation funktioniert dann gut, wenn du die Transformation am Menschen orientierst. Also mein Tipp wäre tatsächlich als Leadership-Team nicht einfach zu sagen, das ist die richtige Transformation, jetzt macht euch alle auf diesem Weg, sondern zu sagen, lasst uns mal hinsetzen, am Freitag eine Stunde und aufschreiben in einem Excel, wo haben wir diese Woche die meiste Zeit verloren oder die meisten Opportunities verpasst. Und dann mal zu schauen, pro Team, man kann es auch auf eine Abteilung ausweiten, was auch immer, aber je kleiner, desto besser, je dezentraler, desto besser. Und dann schauen, okay, was sind die Top Pain Points für uns? Was sind die Sachen, wo wir richtig Zeit verlieren und alle keinen Bock drauf haben? Und wenn du da einen Konsens findest, dann gehst du mal online schauen, ja okay, welches Tool kann wie das lösen? Schaust ein paar YouTube-Videos. Und wenn du merkst, hey, warte mal, für diese paar Probleme gibt's doch gar kein Tool, dann ist dann auch die Frage da, hey, warte, habe ich intern genug Daten, dass ich selbst so einen Agent trainieren könnte und werde ich vielleicht sogar Part-Time-Softwareentwickler und versuche einfach mal mein eigenes System zu launchen. Weil die Modelle werden kleiner und kleiner, weil sie den Energieverbrauch runterbringen müssen, weil wir sonst ein Problem kriegen, volkswirtschaftlich und humanitär und von der Umwelt her. Das heißt, die Modelle werden momentan kleiner, aber kleinere Modelle heißt auch, du brauchst weniger Daten, um sie laufen zu lassen. Und das bedeutet fast schon eine Demokratie. Der KI-Agenten. Wenn nicht nur meine alten Arbeitgeber wie Google und Amazon diese Supermodelle trainieren können, sondern wir bald auch in Mittelständlern diese eigenen Agenten mit reliablen Resultaten hinkriegen, dann hast du plötzlich die Freiheit eben. Du schaust die Painpoints an, du machst das Human First, also die Menschen entscheiden gemeinsam, was sind unsere Painpoints, nicht top-down das Management, sondern die Mitarbeitenden. Und dann finden wir raus, hey, für diese ganzen Painpoints, was kann man mit den Hyperscalern abdecken oder mit den großen Playern wie Claude und so weiter? Und wo haben wir vielleicht eine Nische, die wir füllen könnten? Und dann diesen Mut zu haben, zu innovieren, ich glaube, das ist auch fundamental wichtig, sich nicht nur als passiver Konsument der KI-Welt zu verstehen, sondern als experimenteller Bestandteil, der auch Freude dran
ja,
hat.
Ja, in einer perfekten Welt wäre das vermutlich so. Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich so den Stand der Digitalisierung auch in Deutschland anguckt, da ist, glaube ich, so der Schritt zu, wir bauen eigene KI-Agenten und nutzen unsere Daten tatsächlich, um selbst was aufzusetzen, der ist relativ hoch. Also ich glaube, wir bewegen uns da zumindest nach meinem Gefühl noch nicht. Auf der anderen Seite, hattest du es angesprochen, die Tools werden immer kleiner und damit auch viel spezialisierter. Ja, es gibt die Website thereisanaiforthat.com, die listet derzeit glaube ich über 45.000 verschiedene KI-Tools auf. Also es gibt eine ganze Menge Tools, die spezialisiert sind auf eigene Workstreams. Und ich glaube, man neigt eher dazu zu sagen, okay, dann lass uns doch ein Tool kaufen, was genau diesen Painpoint, den wir gerade haben, lösen, statt es selbst zu bauen. Ja, erstmal, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, bevor man dann vielleicht sagt, okay, wir holen jetzt irgendwie ein Entwicklerteam und bauen selbst was, ja, und gucken dann, was auch die Regulierungen sind, sondern wir nehmen was, was lizenziert ist und so weiter. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Das, was biete ich denn meinen Angestellten jetzt an, wenn wir davon ausgehen, dass so eine Überindividualisierung von Use Cases tatsächlich den Mehrwert bringt? Wenn Leute genau diese KI-Tools nutzen sollen, die ihre Aufgaben, die sie eigentlich gar nicht mögen, die keinen Bock machen, die vielleicht auch gar nicht so effizient von denen dann erledigt werden können, dass die von KI gelöst werden. Wie geht man damit um? Denn ich hatte jetzt so eine Stellenausschreibung gesehen, long story short, ja, da stand drin, wir bieten dir alle KI-Tools, die du nutzt, um deine Arbeit am bestmöglichen zu erledigen. Wo ich gedacht habe, das ist eine Traumvorstellung, ja. Also wirklich eine Traum-Section in so einer Ausschreibung, in so einer Stellenausschreibung. Auf der anderen Seite, als cool. Unternehmer muss man ja sagen, oh Gott, das Sicherheitsrisiko. Das ist also, wir müssen ja irgendwie auch aufpassen, dass das datenschutzkonform ist und ne, AI-Act-konform und so. Was würdest du da raten? Wie geht man damit um?
Also, das sind drei Antworten. Ja. Also Nummer eins, kurz wegen dem Großträumen. Also ich glaube, es ist mega wichtig in der Transformation, dass man den Nordstern hochstellt. Also dass man sagt, hey, wir gehen so weit zu sagen, lass uns mal die internen Daten verstehen, dass wir vielleicht in einem Jahr zwei anfangen, unseren eigenen KI-Agenten zu bauen, egal was für ein Mittelständler bin, egal wie meine Daten aussehen. Ja. Wenn du extrem hoch denkst, dann werden die nächsten Schritte plötzlich mega klein zu machen, psychologisch. Also wenn du in der Company eine sehr große Vision hast, die du auch nicht erreichen kannst, dann reißt du halt die Hälfte davon und bist immer noch viel weiter, als wenn du von Anfang an klein gedacht hast. Das ist wirklich wichtig für mich, dass man Digitalisierung groß visionär denkt. Das ist fundamental, weil auch wenn es nur 10% am Schluss werden, hat man immer noch mehr, als wenn man klein gedacht hat und alles erreicht. Das ist das erste kurz. Zum zweiten, also ich glaube, man muss sehr strikt und professionell priorisieren. Was ich oft leider erlebe, ist, dass man dann eben plötzlich in diese KI-Spielerei verfällt, wo man plötzlich Sachen mit KI zu machen beginnt, die man echt nicht hätte mit KI versuchen müssen zu automatisieren. Also die MIT hat ja auch diese Landscape gemacht, dass etwa 90% der KI-Projekte scheitern. Mhm. Aber wenn man in den Report ein bisschen reinbuddelt, dann sieht man, dass irgendwie 3/4 von den 90%, die scheitern, einfach daran liegen, dass es keinen klaren Use Case gibt, kein klarer Ownership, keine klare Person im Lead oder dass einfach rumgespielt wurde, statt ein richtiger Painpoint zu lösen. Deswegen, was ich vorher sagte, wirklich die Zeit nehmen, hinzusetzen und zu analysieren, hey, wo haben wir Zeit verloren und Möglichkeiten, weil dann hast du ziemlich gutes Gefühl, wo kann KI wirklich helfen. Das ist ganz wichtig, Priorisierung, keine Spielerei. Ja. Und das Dritte mit dem Angebot und den Sicherheitssachen, das ist so ein Ding. Also ich meine, Datenschutz, wichtig, absolut, keine Frage. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir nutzen oft in Europa und gerade Deutschland und vielleicht auch der Schweiz Datenschutz als eine Ausrede, weil wir keine Lust haben, uns wirklich auf die Experimente einzulassen. Also wieso? Wir haben Angst, den Sprung zu wagen. Weißt du, stehst oben auf dem 5 Meter im Hallenschwimmbad und willst runterspringen, aber kriegst kalte Füße und möchtest niemandem zugeben. Oder sagst du einfach, ja, ich hab gerade eine Beinverletzung, ich kann hier nicht, ich muss runter. Also suchst du aus, weil auch innerhalb von Datenschutz, auch komplett konform und ethisch korrekt, kannst du Sachen sehr, sehr gut umsetzen und machen, wenn du dir die Mühe machst, ein sauberes Governance-Konzept aufzustellen. Also in meiner Erfahrung ist Datenschutz oft eine Ausrede von Leuten, die sich nicht wirklich auf diese Reise begeben sollen. Das Konzept selber ist fundamental wichtig, auch für die Souveränität von Europa und auch als ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Aber die operative Umsetzung ist dennoch möglich. Und ich glaube, da tun wir uns oft ein bisschen verstecken hinter diesen Gesetzen, dass wir eben nicht innovativ sein müssen.
Ich finde es ganz interessant, wenn man dir so zuhört, merkt man, dass du so einen OKR-Background hast, dass du irgendwie bei Hyperscalern gearbeitet hast, dieses Think Big. Und man muss nicht 100% erreichen, aber wenn du 80% erreichst, ist das Ziel auch
erfüllt. Ja, genau.
Also dieser typisch amerikanische Ansatz, den ich auch so aus meiner Startup-Zeit kenne, spannend. Auf der anderen Seite, was du meinst mit Zeit investieren, da habe ich eine Anekdote. Ich hatte jetzt einen Workshop neulich in einem Startup und das war so ein Halbtages-Workshop, irgendwie 4,5-5 Stunden. Ja. Und als wir am Anfang die Erwartungshaltung geklärt haben, wurde direkt geäußert, ja, wir wollen heute unsere gesamte Organisation eigentlich automatisieren. Habe ich erstmal gefragt, was bedeutet das denn? Und dann das zu definieren, war erstmal eine relativ schwierige Sache. Ja, da ging es dann auch um Blogposts zu planen, überhaupt Redaktionsplanung für Marketing zu machen, Sales-Prozesse zu automatisieren. Das kann ja jetzt alles die KI. Und ich glaube, da erleben wir gerade, also ich sehe das auch immer wieder, es ist nur exemplarisch, aber dass die Erwartungshaltung an KI extrem groß sind, dass man wirklich davon ausgeht, ja, mit OpenClaw oder den ganzen Agentic-AI-Tools kann ich einfach eingeben, was ich eigentlich gerade haben möchte und dann wird das umgesetzt. Und das sind diese Kunden, später da. Dabei ist der Zeitinvest, was gerade, was du sagst, was die Datenaufbereitung angeht, was erstmal, man muss erstmal die Use Cases definieren, checken, was hat man denn für eine Datenstruktur, wie kann man die denn im Grunde mit KI auch dann, sag ich mal, weiterentwickeln oder nutzen. Das dauert einfach Zeit und das ist auch nichts, was man irgendwie nebenbei macht. Das finde ich irgendwie eine der größten Missverständnisse. Wie siehst du das und wie erlebst du das?
100%. Also das sind Vollzeitstellen, das sind Taskforces. Mhm. Wenn nicht Vollzeit, dann zumindest 4, 5 Leute in einem Team, die doch einen signifikanten Teil ihrer Arbeit drauf verwenden. Mhm. Ich meine, bei Google damals hatten wir 20% Projekte, also einen Tag der Arbeitswoche, wo du frei bist von deinem normalen Job, um einfach experimentell an einem Projekt zu arbeiten, das du glaubst, Google voranbringt. Also wir hatten extra einen Tag frei dafür, um solche Side-Projekte wirklich seriös vorwärts zu treiben. Ich habe damals eine Sales School aufgebaut und so Online-Videos, wo ich über die Neuroforschung und Psychologie von Sales spreche und wie man das besser anwenden kann und so weiter. Aber wenn man Innovation ernst nimmt, muss man Menschen auch den Gedankenraum geben, um das zu machen. Und nochmal zurück, ich sage Ihnen hier die ganze Zeit das Gleiche, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, allen Leuten einen Tag freizugeben in der Woche, um zu experimentieren, dann zumindest eine Stunde am Freitag zusammensitzen, die Painpoints sammeln und schauen, hey, wo müssen wir rein und dann da eine Taskforce rundherum bauen. Am Anfang gerne Teilzeit, aber wenn das dann anzieht, dann müssen das Vollzeitstellen werden. Absolut. Und was du sagst, mit dem, hey, automatisieren wir mal alles. Ich glaube, diese Generalisierungen und diese Abstraktion von KI ist das größte Risiko. Ja. Mhm. Weil Menschen behandeln KI als wäre so ein Geist. Mhm. Ich meine, letztendlich, also irgendwie so ein Phantom, so ein Heiligtum, oder? Da bauen da Altare oder verketzern es. Also das finde ich extrem, also schlussendlich, Schritt zurück.
Ja.
Wir Menschen haben im Hirn Neuronen. Neuronen schießen Elektrizität hin und her. Das ist ein unglaubliches Wunder der Natur, wie das funktioniert hat. Wir wollten das mal kopieren. Die heutigen KI-Modelle haben sehr wenig mit der Neuroforschung mehr zu tun, wobei wir jetzt, nachdem die ersten Modelle stehen, wieder in die Neuroforschung schauen gehen, wieso ist das Hirn so effizient und so weiter? Wieso braucht es nur so wenig Kalorien und Energie, um zu laufen im Vergleich zur KI? Also jetzt geht man wieder, also 1956 hast du mit der ganzen KI-Forschung angefangen, das war einfach so der Traum, oder in Dartmouth, lass uns Artificial Intelligence machen. Da ging mal gar nichts. Dann kam 1990er, kam Kasparov, hat im Schach verloren gegen die KI. Dann kam der Deal von den Menschen und den Maschinen. Mhm. Ja, ihr Maschinen, ihr könnt rechnen, Mathe, ihr könnt Schach. Wir Maschinen, wir Menschen, wir können Kunst, wir können schreiben, wir können Poesie. Ja, Pustekuchen, heute kannst du es wieder vergessen. Die KI, die tritt immer mehr in unsere sehr menschlichen Bereiche vor. Und jetzt fühlen sich Menschen entweder überfordert oder so komplett abgeschreckt. Oder sie fangen an, das zu vergöttern. Ich glaube, beide Wege sind falsch. Also die Modelle, die machen noch sehr viele Fehler. Sie brauchen Instruktionen. Sie sind noch lange nicht irgendwo dort, wo sie komplett autonom irgendwie deine Kreditkarte verwalten können. Das geht sicher noch 2, 3 Jahre. Du hast noch kein richtiges Governance in place. Das heißt, sogar wenn die Technologie da ist, wo sie alles machen kann, die Regierung wird es nicht zulassen oder die Gesetze werden es nicht zulassen, weil man die Haftungsfragen nicht geklärt hat und. Also und ich finde das gut, weil das heißt, wir nehmen langsam ernst, dass diese KI eine neue industrielle Revolution darstellt, wie es damals die Dampfmaschinen oder Elektrizität war. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns wirklich vorzubereiten. Und da finde ich eben diese Abstrahierung zu sagen, ja, wir automatisieren die ganze Firma mit KI. Das ist die größte Gefahr, dass man diese Abstraktion hat. So KI kommt rein als so ein Gespenst und transformiert uns. Man sollte es ganz genau sagen, ich habe diese 8 Prozesse in meiner Company. Diesen Prozess werde ich mit dem Tool so upgraden. Den. Und wenn man das nicht sauber runterbricht, dann spricht man immer nur über so leere Konstrukte und so abstrakte Sachen, die eigentlich, wenn man sich mal ganz ehrlich in den Spiegel schaut, wo man selber gar nicht weiß, was man eigentlich sagt. Und deswegen in meinen Speeches oder Workshops sage ich immer so, okay, jetzt haben wir KI-Verbot, jetzt nutzen wir das Wort nicht mehr. Jetzt sagen wir einfach, wir sprechen nur noch über Daten, über Uncertainty, also Unsicherheit, also wo gibt es einen Prozess, der viel Unsicherheit beinhaltet, und dann spreche ich über Schätzungen oder über automatisches Schreiben und so weiter. Und wenn man auf diesem Level von operativer Sprache kommt, kann man plötzlich eine seriöse Roadmap bauen. Deswegen, also absolut, ich gebe dir recht, die Klarheit der Sprache widerspiegelt die Klarheit des Denkens und nur mit klarem Denken kann so eine Transformation gelingen. Und das beginnt damit, dass man sich mal wirklich hinsetzt, mühselig hinsetzt und das alles runterdekliniert. Was haben wir an Prozessen? Wo bringt die KI was? Und wo wird's cool aussehen? Aber am Schluss kostet's uns mehr und bringt uns eigentlich gar nichts. Und dass man da wirklich mal priorisiert und dann sagt, hey, meine Top 2, 3 Use Cases, da gehe ich jetzt Vollgas rein und lass mich nicht mehr ablenken, sondern mach das mal fertig und dann das nächste. Wenn man ständig immer nur nach den Medien springt und das neueste Tool, das neueste da wirst du nie fertig, da machst du nie irgendwas fertig. Fokus, Fokus, Fokus.
Genau.
Absolut.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein Teil der Schuldigen ist, dass die Medien da gerade aufspringen ohne Ende und das Blaue vom Himmel versprechen. Natürlich zusätzlich mit den Hyperscalern, die uns weismachen wollen, dass KI ja alles im Grunde kann. Aber KI kann bei weitem nicht alles. Ja, es gibt so ein paar Sachen, also vor allem KI erstmal zu trainieren, aufzusetzen und zu schauen, wie sehen Prozesse eigentlich aus, erfordert eine ganze Menge menschlichen Grips.
Ja. Absolut.
Aber du sagtest, dass die KI, wenn sie denn halt eingeführt ist, beziehungsweise wenn sie jetzt gerade, wenn wir uns die aktuelle KI angucken, den Stand der KI, dann gibt es ja durchaus kreative Aufgaben, die von der KI auch übernommen werden. Klar. Das, was uns Menschen ja eigentlich lange von den Maschinen getrennt hat, also Gedichte schreiben, Musik machen und so weiter. Und du sagtest vorhin, wir hätten ja noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Haben wir diese Zeit denn wirklich? Weil wenn ich mir angucke, was bei Spotify in den Charts ist, sind das KI-Lieder. Wenn ich durch Facebook scrolle, oder ich habe kein Facebook, aber durch Instagram, Meta-Kanäle, Social Media generell, dann sehe ich eine ganze Menge KI-generierte Inhalte. Texte werden mit KI geschrieben, Websites werden mit KI gebaut. Also im Grunde haben wir jetzt das Problem mit Netflix und den Synchronsprechern, dass selbst die tatsächlich ersetzt werden durch KI oder ersetzt werden sollen. Wie viel Zeit haben wir denn da eigentlich noch? Was glaubst du denn, jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel gesprochen, und was können wir da eigentlich machen, um uns in Zukunft auch noch menschlich zu fühlen?
Also ich glaube, es gibt hier drei Ebenen. Lass mich noch einen kurzen Satz sagen zu dem mit dem Onboarding, also wie man das KI onboardet, und dann kurz dieses geliebte Thema von mir, Kunst oder eben diese ganzen Netflix und Sachen mit KI. Also noch kurz zum Onboarding. Da habe ich eben eine Metapher, die ziemlich gut funktioniert. Stellt euch mal vor, jetzt im heutigen menschlichen Zeitalter, eine Praktikantin, ein Praktikant fängt bei euch beim ersten Tag an. Jetzt, ihr seid die Führungsperson. Würdet ihr der jetzt sagen, hey, ja, hallo, guten Tag, schau mal hier ein bisschen rum, schau mal allen über die Schulter, lerne ein bisschen, was die Leute machen, und bis Ende Woche bitte liefer mir einen perfekten Arbeitsrapport ab. Ich hoffe mal, von den Zuhörern und Zuhörern führt niemand so, aber bei der KI machen wir es genauso. Wir holen die Dinger rein, wir geben denen sehr, sehr ambige Instruktionen, geben ihnen keine richtige Datenlage, erklären nicht den Kontext von unserem Geschäft und erwarten dann perfekte Leistung. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Es ist das Gleiche beim Selbstfahrenden, mit den selbstfahrenden Autos. Die werden niemals zugelassen wahrscheinlich in Deutschland und Europa generell, weil wir halt sagen, ja nee, die könnten einen Fehler machen, die sind nicht 100% sicher. Ja, also je mehr ich da auf der Straße bin, desto mehr habe ich das Gefühl, die Menschen sind auch nicht 100% sicher.
Ja.
Und wir halten die KI halt auf einen so höheren Qualitätsstandard, als wir es beim Menschen machen, was auch nicht ganz fair ist, weil wenn wir es vergleichen wollen mit dem Menschen, dann sollten wir auch eine bestimmte Error Rate einberechnen, und die werden die KIs immer haben als statistische Modelle. Ja. Wohingegen ich argumentieren würde, bei den Dingen, wo es einfach nicht schief gehen darf, irgendwie Nuklearkraftwerke oder Militär, dürfte halt KI nie eingesetzt werden, was wir auch schon verbockt haben. Aber das wäre halt meine Logik gewesen, zu sagen, dort, wo ein Fehler möglich ist, gib den KI auch mal die Chance zu failen und trainier die, gib den Feedbacks, wie es mit dem richtigen Menschen machen würdest.
Ja.
Und dort, wo du keinen Fehler zulassen darfst, dort hat die KI nichts zu suchen.
Es gibt halt so ein paar Bereiche, wo man einfach keine Fehlerquote zulassen möchte. Ich mache immer als Beispiel so Finanzbuchhaltung oder sowas, würde ich nie ungesehen von einem Agent automatisiert machen, weil du da in der Regel nochmal einen Blick drauf haben sollst. Und wenn du irgendwas falsch gemacht hast oder wenn die KI halluziniert oder irgendwas mit der Datenlage nicht stimmt, dann meldet dir das halt auch niemand. Dann ist das Problem da, es geht dann irgendwie ans Finanzamt oder sonst wohin, und dann hast du ein Problem. Das heißt, es gibt ja gewisse Prozesse, wo du einfach noch einen Menschen drauf gucken lassen möchtest. Aber du sagst ganz richtig, wenn die Fehlerquote von KI mit einkalkuliert wurde und man sagt, okay, wenn das jetzt halt nur 95% richtig ist alles, dann lassen wir das gelten, weil die Zeit, die wir auf der Gegenseite sparen, die ist einfach irgendwie astronomisch hoch. Ja, also es ist immer so ein bisschen das Aufwiegen von Fehlerquote.
Oder eben 95% der Finanzbuchhaltung mit der KI machen, aber dann ein Mensch schaut das sauber, detailliert nochmal drüber.
Genau. Ja.
Genau, in jüngeren. Und ich glaube auch, dass eben, wenn man die KI eigentlich die mehr wie ein Mitarbeitenden sieht, ja. also Mitarbeitenden, diese Metapher, mhm. so hey, die brauchen ein Onboarding. Die brauchen Feedback-Gespräche. Die brauchen ein Teaching, wie die Company funktioniert. Wie Menschen auch. Wie Menschen, die einen neuen Job anfangen. Und die brauchen Beförderungen. Im Sinne von, die Zuständigkeitsbereiche werden größer. Du fängst am Anfang mal an und machst einen kleinen Bereich. Dann hast du dich bewährt, da wirst du befördert als KI und kriegst einen größeren Bereich. Also diese Metapher von KI-Onboarden wie Menschen mit Feedback-Gesprächen, erklären, was los ist, Beförderung. Ich finde, das klappt sehr gut. Jetzt zu deiner anderen Frage mit dem Ganzen, eben, wie viel Zeit haben wir noch? Also ich glaube, ich unterscheide hier zwischen, also zum einen unterscheide ich, also klar, bestimmte Berufsfelder sind gerade jetzt stark bereits disruptiert, andere dauert es noch. Was ich nicht sage, wir haben Zeit, meine ich das kollektiv als Gesellschaft. Also ich meine, bevor wir als Gesellschaft merken, jetzt wird das Ganze, also jetzt werden wir übers Band irgendwie akzeleriert und alle werden Klempner oder Handarbeiter, weil das halt sicher ist von den ganzen Bots, bis dann die Robots kommen und dann haben die auch noch physischen Impact. Genau. Aber also diese, da sage ich, haben wir Zeit, bevor diese großen disruptiven Systeme kommen, die wirklich sich über die Bandbreite der Gesellschaft ziehen. Das meinte ich. Dass jetzt bestimmte Berufsfelder bereits betroffen sind, kann man nicht absprechen. However, ich argumentiere hier wieder aus meiner psychologischen Richtung, dass in einem Zeitalter, wo KI-Bots, die die ganze Zeit auf Instagram irgendwelche KI-generierten Videos zeigen, wo du diesen hyperkuratierten Netflix-Algorithmus hast, der die ganze Zeit irgendwie neue Sachen zeigt, wo du auf LinkedIn nicht mehr das aufmachen kannst, weil alles damit ChatGPT geschrieben ist. Gerade in der Zeit werden die authentischen Züge eines Menschen, der seine Arbeit richtig gemacht hat, mehr gelten denn je zuvor. Wenn du zum Beispiel überlegst, wenn ich dir, Max, zum Geburtstag eine Holzfigur schenke und die Holzfigur ist aus der Fabrik, da sagst du danke, weil ich habe mir die Mühe gemacht, dir ein Geschenk zu machen. Wenn ich es aber von Hand dieser Holzfigur selbst geschnitzt habe, wäre es ganz ein anderer emotionaler Impact. Ja. Und das ist das Gleiche mit diesen künstlichen Sachen. Wenn ich ein super schönes Bild sehe, werde ich die KI respektieren. Und ich finde auch, KI-Künstlerinnen und Künstler gehören respektiert, genauso auf Spotify mit den KI-Songs. Die gehören respektiert. Ja. Aber wenn ich merke, hey, da hat jemand seine Kindheit aufgearbeitet und deswegen sind die Striche dort, dort und dort. Ich zumindest fühle eine ganz andere emotionale Bindung zu diesem Gemälde. Auch bei einem Song, wenn ich jemanden, zum Beispiel Knocking on Heaven's Door, das könnte sicherlich eine KI besser machen heute im Sinne von musikalischer Optimierung und was auch immer, aber das Original, ein Vater, der über sein verstorbenes Kind singt, diesen emotionalen, authentischen Teil kannst du nicht kopieren. Und das meinte ich ganz am Anfang, wo ich sagte, dass ein Zeitalter der KI auch immer ein Zeitalter der menschlichen Authentizität werden muss. Weil wenn ich einen LinkedIn-Post sehe, auch wenn 80% davon von einer KI geschrieben wurde, wenn die letzten 20% noch mit Herz, Seele, Humor, mit Eigenheit geschrieben wurden, dann nehme ich das gerne entgegen. Wenn ich aber eine E-Mail kriege, die einfach ein ChatGPT-Copy-Paste ist, dann geht die direkt in mein Delete. I don't even read it, oder? Und das sind halt, ich glaube, das wird sich ein bisschen herausfiltern, dass wenn man in diesen künstlerischen Bereichen tätig ist, eben jetzt gerade authentisch überlegen muss, wie kann ich mich positionieren?
Funktioniert, und dann geht das. Funktioniert nur so lange, wie man KI-Output noch von menschlichem Output wirklich unterscheiden kann. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, du erkennst natürlich dann irgendwie die schlecht zusammengeschusterte Mail von ChatGPT, auf jeden Fall. Aber im Grunde ist ja, ich glaube, 90% der Mails, würde ich mal behaupten, die ich habe, die werden irgendwie mit KI zumindest nachbearbeitet oder im Grunde geprüft oder irgendwie sowas. Also KI kommt ja überall zum Einsatz, aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn wir Kulturprodukte immer mehr automatisieren, an KI abgeben, wenn die KI irgendwann vielleicht sogar so weit ist, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, dass sie selbst Kultur schafft und vielleicht sogar neue Kulturrichtungen. Ja, also wenn du so eine KI möglicherweise mit allen Stilen der Literatur der letzten 300 Jahre irgendwie fütterst und sagst, ja, jetzt predikte doch mal, was das nächste Literaturgenre ist beispielsweise und generier doch vielleicht sogar mal 100 Bücher, die perspektivisch in dieses Genre passen würden, dann sind wir ja irgendwann so weit, dass wir nicht nur unsere eigene Arbeit abgeben, sondern dass auch Kultur von Maschinen, von Algorithmen geschafft wird. Und da stelle ich mir die Frage, was bleibt dann noch für uns Menschen übrig? Sind wir dann am Ende dieser Reise, wo stehen wir dann? Wo sind wir? Du stellst in deinem Vortrag Vortrag ja immer auch die Frage, wo sind wir 2035? Angenommen, das ist dann tatsächlich das Ende, ja, und wir haben eigentlich nur noch die KI, die uns sagt, was für Musik wir gut finden, was für Filme wir gut finden, wie wir Mails schreiben natürlich längst, wie wir Geld verdienen auf jeden Fall. Was macht uns dann noch menschlich? Hast du da eine Idee?
Ich habe ja das Buch, das geschrieben habe, heißt ja Nie wieder sinnlos. Mhm. Also ich kann es dir vorstellen, was ich da drin geschrieben habe. Ich schreibe halt, dass du nicht Produktivität verwechseln kannst mit Sinneshaftigkeit. Mhm. Du kannst nicht die Produktivität deines Lebens, die mit KI verschnellert werden kann, verwechseln mit der Sinnhaftigkeit. Gut. Denk zurück an die Holzfigur. Ja. Die Holzfigur. Die Holzfigur ist nicht nur wichtig, weil ich sie dir schenke, sondern auch, weil ich sie gemacht habe. Weil ich sie langsam gemacht habe, mit Fokus in meiner inneren Mitte. Und das ist das Fundamentale. Wenn ich mein Buch schreibe, dass ich seit 17 immer die Notizen gesammelt habe hierfür und das in GPT werfe und das abgebe dem Verlag, habe ich mich selbst verraten. Und auch wenn die KI das schneller schreibt als ich, dann schreibe ich es dennoch selbst bewusst deswegen, weil ich die Langsamkeit wertschätze. Du kannst ganz einfach die Parameter verschieben. Wenn wir sagen, hey, KI macht alles schneller, besser, komplexer, aber es bin nicht ich. Und dieses Ich-Sein, dieses Authentische, daraus gibst du dir seinen Sinn, dann macht die ganze KI-Revolution dir nichts. Klar, finanziell musst du durchkommen, aber das werden wir hinkriegen. Das kriegen wir sicherlich hin als Gesellschaft. Und dann die Sinnessuche. Ich meine, schau dir mal zum Beispiel Schach an. Man hat ja immer gesagt gehabt, Schach wird abgeschafft, weil jetzt die KI kann es besser. Schach war heute, es war noch nie so populär wie heute. Schach ist ultra populär und Leute sind super verpönt daran, wenn irgendjemand KI-Bots nutzt. Also du siehst, wir Menschen kreieren menschliche Welten. Wir sind, die KI-Maschinen können wahrscheinlich irgendwann alles besser als wir. Nicht 2035, 20, 50, 60, 70 können die alles besser als wir. Aber who cares? Wieso sollte mich das stören? Interessiert mich doch nicht. Also, heute habe ich auch keine Minderwertigkeitskomplexe, weil mein Taschenrechner besser Mathe macht als ich. Ich sage, I don't care. Ich habe Spaß daran hinzusetzen, ein bisschen Algebra-Formeln zu lösen. Egal, ob das eine KI kann. Das ist mir doch egal. Also wie, wenn ein anderer Mensch ein schöneres Auto hat als ich, was interessiert mich das? Es geht doch darum, dass ich Glück habe, ich bin mit meinem Auto. Also dieses, der Anfang allen Unglücks ist der Vergleich, wie es Kierkegaard schon so sagte. Also wenn du dich mit der KI zu vergleichen beginnst, in deinem Selbstwert, in deinem Dasein als Mensch, dann geht's dir schlecht. Wenn du aber sagst, weißt du was, Pustekuchen, das Ding ist mein Freund, das ist ein Kollege, der mir alles abnimmt, wo ich keinen Bock drauf habe, damit ich perfekt, imperfekt, wie ich als Mensch halt bin, langsam und doof meine Sachen, die mir Spaß machen, noch machen kann, dann ist das doch ein Riesengeschenk für uns. Und ich glaube aber auch, dass in einer Welt, wo alles immer hyperdigitaler wird, künstlicher und wilder, dass sich Sachen durchsetzen, wie zum Beispiel, du kannst ja dein KI, könntest du auf einem Blockchain Infrastruktur auslegen und dort jeden Schritt genau nachvollziehen, hey, wurde da KI genutzt oder nicht? Das könnte man theoretisch machen, ist heute noch ein bisschen zu komplex, aber das könntest du machen. Dann hättest du ein verifiable trace zu sehen, was wurde KI generiert und was nicht. Ja. Und wenn du das machen würdest, hättest du halt die Stamps drauf und dann sagen halt bestimmt ein paar Leute, hey, ich will keine KI-Bilder mehr schauen, ich will nur noch menschliche sehen. Und da wird es sicherlich Gegenbewegungen geben, wo du so Subgruppen der Gesellschaft hast, die sich auch irgendwann komplett von KI, von Laptop und von Handy trennen. Also ich glaube, dieses Back to Nature, das wird eine soziale Bewegung werden, die wir mehr und mehr sehen, je mehr wir den Menschen entmenschlichisieren mit den ganzen Technologien.
Krass. Ich finde es faszinierend. Ich glaube, das ist auch ein fantastisches Schlusswort, weil alles damit gesagt wurde. Es ist so ein bisschen der Full-Circle-Moment, oder? Ich meine, wenn wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie wir KI sinnvoll nutzen, dass wir tatsächlich individuell KI-Tools nutzen für die Aufgaben, wo wir eigentlich auch keinen Bock drauf haben, dass wir die einfach abgeben, ist jetzt am Ende dann doch die Individualität auch genau das, was uns Menschen doch am Ende ausmacht. Dass wir halt das machen, was uns Spaß macht, unabhängig davon, ob das eine KI besser kann oder nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen über die ökonomische Entwicklung, ob das im Grunde dann am Ende funktioniert. Du hast kurz angesprochen, so wie wir unser Geld verdienen, das müssen wir dann eben sehen. Aber ich mag deinen Optimismus, dass wir da eine Lösung finden, wie das dann in Zukunft aussehen kann. Da gibt's ja verschiedene Modelle, bedingungsloses Grundeinkommen und irgendwie solche Sachen. Oder Agenten für sich arbeiten zu lassen, was ja irgendwie, ich sag mal, noch Zukunftsmusik ist, unabhängig von den ganzen LinkedIn-Posts, die man dazu sieht. Aber ja, Ben, vielen lieben Dank. Das war ein sehr spannende Insights. Hast du noch ein letztes Wort? Haben wir was vergessen? Möchtest du noch was loswerden?
Ja, ein Satz, da, wenn du erlaubst.
Bitte.
KI erhöht Produktivität und ökonomischen Impact, aber die Wahl dessen, wie viel Produktivität und Ökonomie ich als Mensch in meinem Leben brauche, Das bleibt eine Domäne der Philosophie und der Psychologie und die können Maschinen dir nicht abnehmen. Das ist eine menschliche Entscheidung.
Sehr schön. Das nehmen wir doch so mit. Vielen lieben Dank, Ben, für das Gespräch.
Danke, Max. Dankeschön.
Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, Benjamin Bargetzi mit einem kleinen Blick in die Zukunft, mehr oder weniger, ja, auch so ein bisschen State of AI gerade, finde ich sehr, sehr spannend. Eine Sache vor allem, die einfach hängen geblieben ist bei mir, dieses, die Sachen, die du nicht gerne magst, gib an die KI ab und das, was dich ausmacht, wo du richtig Bock drauf hast, die Sachen behalt doch bei dir und mach die weiterhin händisch. Und ich finde, das ist ein Gedankengang, dem man ein bisschen mehr Zeit geben kann jetzt so im Nachhinein, denn wir sehen ja gerade den Rollout in vielen Unternehmen, wo man sich eher von der Effizienzseite her nähert und sagt, okay, welche Use Cases funktionieren gut, welche Use Cases kann eine KI schneller als ein Mensch erledigen oder vielleicht sogar besser, dann nehmen wir die doch. Aber am Ende des Tages geht es auch ein bisschen darum, den Leuten weiterhin Spaß auf ihre Arbeit zu machen. Und das finde ich irgendwie so eine grundsätzlich gute Überlegung in Zeiten, wo dieser technische Fortschritt immer besser wird, wo KI immer mehr von den menschlichen Aufgaben übernehmen kann, bedeutet das nicht, dass sie all diese Aufgaben auch per se übernehmen muss. Oder? Ich finde, das ist durchaus wert, noch ein bisschen mehr drauf rumzudenken. Bleibt mir noch übrig, jetzt zum Schluss hier einmal vielleicht eine Aufgabe abzugeben an die KI, auf die ich keinen Bock habe. Liebe KI, geh doch mal für mich zum Sport. Hab keinen Bock.
Ach, ich würde ja liebend gern für dich die Hand hinstemmen. Aber ich bleib lieber dabei, dir auf der mentalen Ebene den Rücken freizuhalten. Du hast vollkommen recht. KI soll uns nicht den Spaß nehmen, sondern ihn zurückgeben, indem wir den lästigen Kram abgeben. Und hey, solange du selbst dabei nicht vergisst, auch mal aufzustehen und dich zu bewegen, vielleicht macht dir ja was anderes mehr Spaß als Sport. Und das machen wir dann nicht digital.
Ja, okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber sei es drum, ich werde mich jetzt trotzdem aufraffen, um zum Sport zu gehen. Und ihr könnt gerne diese Folge bewerten. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben. Ihr könnt den Chatbot nutzen. Ihr könnt selbst mit der Kollegin sprechen. Link ist wie immer in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich auf nächsten Dienstag, beziehungsweise auch am Freitag, wenn ihr Bock habt. Unser neues Format, die Kollegin KI Snackbox, in der ich freitags einmal kurz die News aus KI und der Arbeitswelt zusammentrage. Relativ kurze Happen, einfach nur, damit ihr informiert ins Wochenende startet, könnt ihr euch gerne auch noch geben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören diese Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.